Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Ist Agilität tot? Eine radikale Frage, die da so durch den digitalen Blätterwald und die Social-Media-Kanäle rauscht. In den letzten Monaten hört man das verstärkt. Agilität wird meiner Ansicht nach totgeredet, auch von Agilisten selber. Aber stimmt das? Und welche Ursachen mag es für so einen Trend geben? Oliver hat hierzu Kai Simons eingeladen. Und die beiden reflektieren, wie es dazu kommen konnte, dass eine solche Haltung entsteht und was das aber insbesondere auch für die verschiedenen Verantwortlichkeiten, also Product Owner, für den Scrum Master, für die Entwicklerinnen und Entwickler bedeutet. Freut euch auf eine spannende Diskussion, die einige Impulse in dieser aktuellen Diskussion bieten wird. Viel Spaß dabei.
In ganz vielen Beiträgen, die mir so begegnen, lese ich in der letzten Zeit immer wieder, Agile is dead. Und vielleicht ist es an der Zeit, auch mal darüber sich zu unterhalten, was davon so wahr ist und was davon so stimmt. Aber gleichzeitig auch, was das denn eigentlich für Product Owner so bedeuten kann. Und wenn ich sage, wir möchten uns darüber unterhalten, bin ich heute nicht alleine da, sondern an meiner Seite ist Kai Simons. Hi Kai.
Hi, schön, dass ich hier sein kann. Grüß dich, Olli.
Ja, sehr gerne. Magst du ganz kurz dich selber vorstellen, ein bisschen was zu dir, zu euch sagen?
Ja, klar. Genau. Also, ich sitze hier in Mannheim und habe zusammen mit meiner Frau Jasmin die Agile Growth gegründet. Wir sind eine kleine Beratung und kümmern uns darum, die Versprechen agiler Vorgehensweise in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und ich kann diesen Satz so gut, weil wir das im Podcast halt irgendwie regelmäßig sagen. Also es geht schon darum, wir haben hier, meine Kollegen sind vorwiegend Psychologen. Das heißt, und auch dieses Einlösen ist uns sehr, sehr wichtig, weil die Versprechen kennen wir schon sehr lange. Und das hat ja vielleicht auch direkt was mit dem Thema dann zu tun, in das wir gleich reingehen werden. Und ich hatte das Vergnügen, dass ich vor 18 Jahren mal in eine Scrum Master Schulung reingestolpert bin, weil ich in Aachen Informatik studiert habe. Und wie das viele Informatiker so machen, einfach neben dem Studium schon programmiert habe. Und war dann auf einmal in einem kleinen Team und wir mussten irgendwie Teamarbeit organisieren und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht das? Und da habe ich irgendwelche alten Slides von Mike Cohn damals gefunden und habe die benutzt, um das bei meinem Team da mal einzuführen. Und dann habe ich gemerkt, so ja, so ein bisschen im Detail will ich noch verstehen, was ist das? Und dann habe ich bei Roman Pichler damals so eine Scrum Master Schulung gemacht und habe festgestellt, das ist ja irgendwie ganz interessant. Und ich hatte auch einen Kollegen dabei, der kam vom Fach, also wir haben eine energiewirtschaftliche Lösung gebaut und der war tief in der deutschen Strombörse im Thema und hat dann die Product Owner Rolle übernommen. Und wir haben dann eigentlich so ziemlich vom Scratch das angefangen einzuführen und das hat gar nicht mal so schlecht funktioniert, würde ich sagen. Wir hatten schnell irgendwie regelmäßige Lieferungen, automatisches Testen und diese ganzen Dinge, die damit einherkommen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin dann noch ein paar Jahre lang als Freiberufler und Softwareentwickler unterwegs gewesen und habe dann oft so, ihr hattet ja letztens auch in einem Podcast den Begriff des Guerillas schon irgendwie da, also so Guerilla-Scrum-Master. Ne? Ich hatte nicht so das offizielle Mandat, aber irgendwie habe ich gemerkt, die Produktentwicklung, wie die aufgesetzt ist, funktioniert hier irgendwie nicht so richtig. Und dann lass mal ein paar Klebezettel nehmen und da kam ich irgendwie immer mal wieder in verschiedenen IT-Projekten dann Richtung Scrum und irgendwie vor 10 Jahren habe ich dann gesagt, okay, den Compiler modde ich jetzt mal ein, jetzt gucke ich mir mehr an, wie geht Organisationsveränderung und was darf Management hören, um zu verstehen, worum geht es in Agilität und da sind wir auch jetzt mit dem, was wir gerade tun, nämlich Firmen darin beraten und ihnen dabei helfen, diese Versprechen noch umzusetzen, die ja angeblich tot sind.
Ja. Man merkt, dass du auch einen Podcast hast, ne? Und sehr wahrscheinlich manche Dinge davon auch ab und zu dann in eurem Podcast erwähnst. Wir werden den natürlich verlinken, also könnt ihr in den Shownotes finden, wenn ihr den Podcast von Jasmin und Kai noch nicht kennt, auch die Company. Du gibst ja auch Trainings, Scrum-Trainings, ne? Bist zertifizierter Scrum-Trainer der Scrum Alliance. Könnt ihr euch auch ein bisschen informieren über Kai und die Dinge, die ihr dann so macht. Aber dann zurück zu meiner Frage oder zu unserem Thema. Ne? Ich habe einfach so gesagt, man liest überall oder ich lese überall sowas wie Agile is dead. Begegnet dir das auch so intensiv aktuell wie mir?
Absolut, absolut. Und ich habe ja 2 Jahre mal Werbetexten gelernt. Und was man beim Werbetexten lernt, ist, du kannst kein Bedürfnis kreieren bei Menschen, sondern du kannst nur ein Massenbedürfnis dir schnappen und das umlenken. Also die Aufmerksamkeit, die eh schon da ist, auf dein Produkt. Und ich sage jetzt mal ganz fies, ich glaube, die Frustrationen, die über die Jahre entstanden sind mit diesem ganzen Agilen, die werden gerade wundervoll abgegriffen von ganz, ganz vielen Menschen. Also auch, um dem Raum zu verleihen, um vielleicht mal Dampf abzulassen, um darüber zu sprechen, was einem ja jetzt irgendwie die ganzen Jahre vielleicht wichtig war, wo man auch rein investiert hat. Aber es ist natürlich auch ein, wir setzen da an, was die Menschen in der Fläche beschäftigt. Und ich finde es völlig okay, dass wir uns damit auseinandersetzen, was Agile heutzutage noch für uns für eine Bedeutung hat. Und einer meiner Mentoren, Sorab, der war ja auch schon im Podcast, der sagt auch immer, wieso sollte das denn irgendwie aus der Mode kommen? Weil solange Organisationen innovationsfreudig werden müssen, anpassungsfähig, kann das eigentlich gar nicht tot sein. Und doch muss das einen wahren Kern haben, wenn das so viele Menschen gerade beschäftigt. Und in denen, glaube ich, können wir mal reingucken, was ist denn da das, wo das eigentlich andockt, dass wir alle diese Poster irgendwie sehen?
Aber was glaubst du, sind Gründe? Also tatsächlich, dass so massiv geäußert wird, ist tot, heißt ja eigentlich, es hat nicht funktioniert, ne? Zumindest für mich, oder es funktioniert nicht und wir haben hier auf irgendwie eine Idee gesetzt, aber es hat uns nicht in irgendeiner Art und Weise geholfen.
Ja, genau. Wir sind ja hier unter uns Product Ownern. Ihr habt wahrscheinlich auch das Jobs to be Done Modell schon mal in der Folge euch angeguckt, im Sinne von, womit beauftragt man eigentlich was als Mechanismus? Und wenn man jetzt den üblichen Entscheider in einem Unternehmen fragt, mit welchem Mechanismus möchtest du denn Innovationsfähigkeit oder Teamarbeit beauftragen, dann hat, glaube ich, Agilität und Scrum schon ein bisschen was an Reputation verloren in letzter Zeit, weil das zu wenig Menschen hingekriegt haben. Und man will ja eigentlich Dinge einsetzen, die auch den Wert dann kreieren, also die real das Nutzerversprechen auch einlösen können. Und ich meine, Schwäbe hat das ganz, ganz früh schon gesagt, ne? Scrum ist leicht zu verstehen und schwer zu meistern. So, und in diesem Meistern-Teil, das haben wir auch in den Schulungen natürlich immer so gesagt, aber reell, ich mache das jetzt ja 18 Jahre lang, was es alles braucht, um zum Beispiel so eine Verantwortung auszufüllen, eine Product-Owner-Verantwortung auszufüllen und auch eine Scrum Master und auch eine Entwickler-Verantwortung, um da reinzuwachsen, das ist schon ein Brett. Und das sagt man zwar vorher, aber ich glaube, da kann sich keiner so richtig von ein Bild machen, wie tief diese Transformation in die Unternehmen reinreicht. Und ich erlebe trotzdem, täglich arbeite ich auch noch jeden Tag als Agile Coach in Teams, also ich verpasse gerade ein Team Daily, merke ich, wenn man das richtig aufbaut, so, dann funktioniert das ja nichtsdestotrotz. Es ist nur die Frage, bist du bereit, diesen Transformationsweg zu gehen und was für einen Support hast du oder was, ja, von welcher Transformation träumst du? Also ich finde, der Mechanismus funktioniert nach wie vor, aber dass das in der Fläche an Vertrauen verloren hat, weil das zu oft nicht richtig funktioniert hat, kann ich total respektieren und nachvollziehen. Und wir haben natürlich den Luxus, dass wir ganz oft auch Mandate, Veränderungsmandate ablehnen, bei denen wir schon sagen, das wird hier nichts. Also mit der Einstellung, ne, wie ihr da dran geht und den Ressourcen und den Dingen, die da sind, wir können uns nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und den Luxus hat natürlich vielleicht jetzt irgendwie nicht jede Organisation, das sich erstmal so zu klären in der Auftragsklärung, aber dann vielleicht auch Leute zu haben, die sie daran supporten und, und. Also es gibt, glaube ich, viele Gründe, plus falsch verstandene Sachen und halbgar gemachte Sachen, die dazu beigetragen haben, dass diese Grundreputation von Agile eigentlich gelitten hat, obwohl wir das nach wie vor dringend brauchen in den Unternehmen. Allein schon die Wettbewerbsfähigkeit, deutscher Sprachraum, Amerika, ne? Wenn du das anguckst, ne? Was sind so die wertvollsten Firmen der Welt? Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch ausruhen wollen. Hier gibt es natürlich auch Innovationen. Wir sitzen ja auch in einem Incubator hier, in einem Tech-Incubator in Mannheim. Aber da gibt es ganz viel an Hausaufgaben und die dürfen wir in dem Land hier noch machen, finde ich.
Also bin ich völlig bei dir. Und ja, es ist eine Luxussituation, wenn du sagst, ihr lehnt Mandate ab, ne? Wenn ihr merkt, das funktioniert irgendwie nicht. Machen wir übrigens auch, ne? Als Produktwerker. Also wenn wir eine Schulung oder ein Training, wenn wir da angefragt werden für Product Owner, dann ist zum Beispiel eine Sache, die wir immer positionieren, wir machen das nur, wenn die Scrum Master und Agile Coaches mit dabei sind. Und allein diese Forderung oder diese Aussage stößt schon ganz häufig auf völliges Unverständnis. Aber es bringt ja nichts, wenn wir den Product Ownern bestimmte Dinge beibringen oder mit denen an bestimmten Dingen arbeiten und die Scrum Master kriegen es nicht mit, weil wir werden ja sehr wahrscheinlich beauftragt, weil die Scrum Master, die es eigentlich in meiner Welt vielleicht sogar selber machen sollten, und nicht wir als Externe, wenn die halt nicht mitgenommen werden und nicht auch bestimmte Dinge zumindest mitbekommen und drüber reflektieren, wie soll das hinterher zu irgendeinem Art von Erfolg führen? Aber da sind wir schon so ein bisschen bei dem Punkt, ne? Also es geht, glaube ich, auch darum, wenn wir jetzt auf Product Owner gucken, gibt es da in den eher nicht so erfolgreichen Veränderungen in so einer Organisation Dinge, bezogen auf die Verantwortlichkeit des Product Owners, die halt einfach nicht so umgesetzt wurden, erfüllt werden, wie man es eigentlich bräuchte, damit man sowas wie Agile is Dead nicht so viel lesen würde, sondern man eher Erfolgsgeschichten hätte. Wie guckst du denn da drauf?
Ja, für mich ist, für einen Product Owner, ich bin ja hier umgeben von 70 verschiedenen Startups, für mich ist so ein Product Owner Charakter immer sehr nah angelehnt an jemanden, der so ein Startup gründet. Ne? Der sieht ein Problem in der Welt, möchte das gelöst haben und braucht dafür ein Team, weil er es nicht alleine tun will oder kann. Und hat dafür eine gewisse Leidenschaft, dass dieses Problem halt gelöst wird. Manchmal ist er auch mittendrin vergraben im Produkt, manchmal ist er auch eher so strategisch dabei und kümmert sich eher um die Investoren, aber irgendwie so von der Haltung her. Und eine Story von einem Mandat, wo wir mal drin waren. 150 Jahre altes deutsches Unternehmen und wir haben eine Auftragsklärung gemacht und in der Auftragsklärung dämmerte uns irgendwie, dass die Product Owner, die da eingesetzt sind, nicht diese Intrapreneurs-Haltung haben. Also weder vielleicht den Mut, Entscheidungen zu treffen, noch die Visionsfähigkeit oder emotionale Verbindung zum Produkt, noch die Möglichkeit, das rhetorisch gut zu kommunizieren. Und wir haben das direkt zurückgespiegelt, sind dann auch engagiert worden und haben dort für 8 Monate lang alle 2 Wochen einen 3-stündigen Entwicklungscall mit dem Management gehabt, die dafür verantwortlich waren. Und es hat 8 Monate gedauert, bis sie verstanden haben, was wir gesagt haben und bis wir diese Verantwortlichkeiten verändert haben in der Organisation. Und es ist nicht so, als ob wir das nicht irgendwie alle 2 Wochen so gefühlt angesprochen hätten. Aber das zu verstehen, was braucht es da für Charaktere, kann manchmal in den Prozessen und in diesem Kulturkomplex, den die eigene Firma darstellt, den Leuten, die man so um sich herum hat, auch eine Erkenntnis sein, die die Zeit braucht und die reifen muss. Und da war ja schon der Luxus, dass wir regelmäßig darauf hingewiesen haben und nochmal reflektiert haben, Modelle reingebracht werden. Gefühlt sind wir einmal im Monat, haben wir uns Jasmin und ich hingesetzt, haben überlegt, welches Modell können wir denn jetzt bringen, damit noch klarer wird, dass das so nicht funktionieren wird, weil das Feld, was die Menschen aufgespannt haben, die Product Owner, nicht gespeist wurde von Inspiration und die nicht richtig transformiert worden ist, sondern eher von nochmal einem Meter mehr Jira-Tickets geschrieben, um die Anforderungen noch kleinteiliger zu beschreiben, um im Prinzip schon im Lösungsraum rumzuwuseln und die Kreativität kollektiv zu untergraben. So, jetzt überspitzt jetzt ein bisschen, ne? Aber so ungefähr. Und dieses Bild zu vermitteln, und es ist ja unser Dayjob, Sachen und Konzepte zu vermitteln. Also ich glaube, das ist nicht daran gescheitert, sondern es ist einfach dieser Erkenntnisprozess, den es manchmal braucht in der Organisation, um festzustellen, das ist vielleicht nicht die ideale Person. Und wir haben dann einen Product Owner gefunden, der war eine Ebene unter der Geschäftsführung und großes Unternehmen. Was das geändert hat mit der Motivation dieser Menschen, mit dem Einfluss, dem politischen Einfluss, mit der Entscheidungsgeschwindigkeit und all diesen Sachen, das war geil. Das hat richtig was gemacht in diesem Team. Und das war auch dann für den Kunden natürlich schön zu sehen. Ah, das macht auch wirklich was und hat einen Effekt. Aber da den Mut aufzubringen, das A, in Frage zu stellen, wer diese Product Owner Verantwortlichkeit gerade hat. B, die anders zu besetzen im Sinne von Product Leadership und diesen ganzen Themen, die ja auch im Podcast hier viel Rolle spielen. Also jemand, der auch das liefern kann auf dieser Position, jemand, der daran echt gut ist. Ja, das ist herausfordernd und das wird einfach oft nicht gemacht und es braucht auch bei uns wirklich ein langes darauf hinweisen, dass das eine Konsequenz hat. Und ich glaube, da sind sich Leute nicht so unglaublich bewusst darüber, was die Konsequenzen sind. Und auch nicht jeder Product Owner, der das aktuell tut, ist vielleicht bereit, diese innere Wachstum hinzulegen, was es dann braucht, um der Product Leader zu werden, den es denn da braucht. Und das ist ja vielleicht auch eine Reise, die braucht persönlich mal 1, 2, 3 Jahre und man muss sich dann auch aktiv damit beschäftigen und kriegt da hier auch viele Impulse aus dem Podcast, was man da tun könnte. Und das ist die Frage, kann das Team darauf warten, dass dieser Mensch das dann wird?
Also bin ich inhaltlich völlig bei dir, ne? Und auch da haben wir ja mal abseits hier von den Mikros ja auch schon die eine oder anderen Austausch gehabt, auch hier mit unserem POM-Model, was ja auch genau darauf abzielt, zumindest Transparenz herzustellen, wie weit Entscheidungsbefugnisse irgendwie gehen. Gibt es auch eine Folge, können wir auch gerne nochmal verlinken. Aber ich bin prinzipiell bei dir, ne? Also ich beobachte auch, dass eigentlich Personen in Organisationen, die gar nicht das Mandat haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen, außer vielleicht, wie sie die Herausforderung, die umgesetzt wird, in irgendein technisch anmutendes Product Backlog Item irgendwie übersetzen dürfen, dass die halt zu Product Ownern gemacht werden. Und dann sind wir auch sehr wahrscheinlich schnell in der Diskussion von, naja, in Safe heißt derjenige, der mit einem Team arbeitet, halt leider auch Product Owner. Und der hat wenig sehr wahrscheinlich mit unserem Verständnis von einem Scrum Product Owner irgendwie zu tun. Haben wir auch schon ausführlich hier in dem Podcast mal drüber geredet. Und ich glaube, dass das einfach eine falsche Wahrnehmung ist, und ich kann deine Geschichte teilen, ne, dass es dann lange dauert, bis man überhaupt eine gewisse Awareness hergestellt hat, dass das halt tatsächlich eine Herausforderung ist, zu gucken, wen besetze ich da und auch mit welchen Skills derjenige dann da kommt. Das Zweite, was ich beobachte, und da würde mich deine Sichtweise auch interessieren, ist, dass es nicht nur darum geht, ist, dass jemand, der eine bestimmte Entscheidung treffen darf oder sich mit Entscheidungen treffen wohlfühlt, weil auch das ist ja nicht bei jedem, sondern dass halt vielen Product Ownern einfach auch die Fertigkeiten fehlen, die es dann dafür braucht, diese Verantwortlichkeit einfach auszufüllen.
Ja, absolut, genau. Also sehen wir auch. Wir haben natürlich als dann die Interim Scrum Master in so einem System im Regelfall auch das Product Owner Coaching auf unserer Agenda, dass wir die dann unterstützen. Und da habe ich letztens mit Patrick Lehrbach zusammen das mal ein bisschen formalisiert. Ne? Wir haben dieses Product Owner Growth Wheel. Ihr hattet ja auch schon, glaube ich, das Agile Coaching Growth Wheel mal irgendwo mit Alex Kühleberg in der Folge, wo wir das für uns einfach mal formalisiert haben. Was sind denn eigentlich so die Lernfelder? Was muss ein PO können? Und das ist natürlich sehr kontextabhängig. Ne? So Kagan sagt ja auch irgendwie, es gibt nicht die eine Art, sondern es ist sehr kontextabhängig. Ist natürlich bei uns auch so. Du brauchst jetzt nicht jede Ecke von diesem Käserad hier sozusagen irgendwie für dich erschließen, aber es gibt eben doch sehr viele Werkzeuge, die da weiterhelfen, wenn du Budget managen willst oder wenn du Marktsignale discovern willst, ne? Oder wenn du irgendwie in deinem Leadership besser werden willst und, die dabei irgendwie weiterhelfen. Und das so ein bisschen als ein Selbstassessment und als ein, ja, als ein Coaching-Werkzeug ist sowas, was wir immer formalisiert haben, mit dem wir uns ganz wohlfühlen, um dann diese Transformationsreise zu unterstützen, um einfach eine bessere Führungskraft zu werden. Also ne, so bei dieser Frage, was ist eigentlich Führung? Ich finde, ne, der Product Owner hat einen Produkttraum, der Scrum Master hat einen Kulturtraum und die Entwickler haben eigentlich einen Technologie-, Architektur- oder Lösungsraumtraum. So, ne? Und da braucht es ja überall Leadership. Ja, und dann gibt es vielleicht noch jemanden, dem gehört dann das Rugby-Stadium, auf dem das Rugby-Team da spielt in der Mitte. Ja, das ist dann vielleicht noch das Leadership drumherum, was den Rahmen setzt. Aber da ist ja ganz viel an Führung und der Product Owner als eine Führungskraft darf eben auch Führungsfähigkeiten lernen, alles das, was hilft. Und da gibt es ja super eloquente Product Owner hier, mit dem habe ich mal gearbeitet im energiewirtschaftlichen Bereich, der brachte dann immer so, ne, könnt ihr nicht noch eine Story mit an Bord nehmen? Ihr kriegt auch einen Kasten Bier heute Abend, so, wo ich dann gesagt habe, so, Moment, geh mal kurz raus hier, deine Eloquenz stört gerade, lass die Leute mal in Ruhe entscheiden, was sie jetzt wirklich machen wollen. Aber so, ja, was für eine Führungsperson bist du und bist du bereit, da rein zu investieren? Und ich finde, als Führungskraft zu wachsen, ist eigentlich auch als Mensch zu wachsen, weil du dann mehr lernst, auf dich selber zu hören, deine Inspiration wahrzunehmen und mehr Dinge in die Welt zu bringen. Und ich glaube, wir sind hier auf dem Planeten, um uns zu entfalten und unsere Dinge in die Welt zu bringen. Insofern ist diese Leadership Journey als Product Owner eine, die sich einfach lohnt zu gehen, weil du daran als Mensch wächst. So.
Ja, bin also alles komplett unterschrieben, aber ich sehe schon auch eine Reihe von Menschen, die die Verantwortlichkeit Product Owner haben, die diese Verantwortung vielleicht auch gar nicht so wollen. Ne? Also selber von sich aus, selbst wenn man ihnen diesen Weg aufzeichnet, so wie du das sagst. Aber natürlich ist das mit bestimmten Risiken oder Herausforderungen oder sowas verbunden. Und die sich, und da kommen wir ja gleich vielleicht auch nochmal in Richtung, was bedeutet das für die Developer, ist ein ähnlich gelagertes Thema, dass es damit verbunden ist, ja, ich will diesen Weg auch oder ich muss bereit sein, diesen Weg auch gehen zu wollen, weil er anstrengend sein kann und auch vielleicht große Veränderungen zu dem bedeutet, was ich vielleicht ursprünglich gedacht habe, was ich hier so als Product Owner so mache, ne?
Absolut. Ich glaube, C.G. Jung hat das gesagt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber so sinngemäß, die Menschen haben eine unglaubliche Angst davor, in die eigene Seele zu schauen. Deswegen machen wir auch diese ganzen Ablenkkäufe, ne? Versuchen uns irgendwie glücklich zu kaufen, jetzt an Weihnachten wieder irgendwie so ganz besonders viel, weil wir uns da selber entgehen wollen und Führung heißt aber eben auch, wenn ich andere führen will, ich muss mir erstmal mich selber führen, ne? Und dann den Blick nach innen, ich merke das in der Agile Coach Ausbildung bei uns immer wieder, ne? Das ist, die Leute werden nervös, das ist irgendwie, ne? Du kriegst noch 2 E-Mails, bevor das Ding losgeht, weil sie einfach merken, shit, jetzt geht's irgendwie ans Eingemachte. Gemacht und es geht hier um mich und was ich kann und im Spiegel der anderen, da scheinen wir Angst zu haben, etwas in uns zu entdecken, was wir eigentlich irgendwie gar nicht sehen wollen. Und da tut es natürlich gut, wenn du jemanden hast, der dir da hilft, in diesen Spiegel zu schauen und mit dir durch die dunkle Nacht der Seele, ja, sozusagen durchgeht und diese Selbstentdeckung und Fähigkeiten und Konfrontation und Feedback und all diese Dinge, die dazugehören, eben dich daran unterstützt, das zu machen, ja. Mhm.
Mhm. Aber liegt es jetzt nur an die falschen Personen als Product Owner, fehlende Skills, fehlende Bereitschaft halt, sich als Führungskraft zu entwickeln, dass gesagt wird, das Thema Agile is dead?
Naja, die Verhaltenspsychologen, ich bin ja hier mit ganz vielen Psychologen gegen, deswegen kriege ich da immer so. Die Verhaltenspsychologen sagen ja, das Verhalten von der Person hängt ab von der Individualisierung dieses Menschen und von dem System, in dem der agiert. So, das ist natürlich das andere Problem. Wie haben wir diese Systeme aufgesetzt, in denen da jetzt Scrum gespielt werden soll? Ja? Wenn du dir vorstellst, das ist ja ein Spielzug aus dem Rugby, dann ist der Ball irgendwie in der Mitte, die verschiedenen Spezialisten drängen sich da zusammen, wollen jetzt diesen Ball gemeinsam in eine Richtung stoßen und während dieser Spielzug läuft, sagen zwei Leute, ich muss ins Nachbarprojekt. Dass da keine gemeinsame Kraft nach vorne irgendwie rauskommt, ist ja klar. Also dieses Multiprojektmanagement, was wir irgendwie gewöhnt sind, diese Dinge, da sind ja viele systemische Einflüsse. Ja? Wie weit kann Management wirklich das Vertrauen geben an diese Menschen, dass sie dann, ne, wann, und ich kenne das ja von mir selber, bin ja auch Geschäftsführer, ja? Wenn mein Mitarbeiter was falsch macht, ja, der Kai vor 2-3 Jahren hätte noch gesagt, dann nehme ich das Thema zurück auf meinen Schreibtisch und dann mache ich das halt, weil dann kriege ich das in der Qualität hin, die ich brauche und habe mittlerweile von dem Aldi-Führungssystem gelernt, nimm nie etwas zurück, was du delegiert hast. Ja. Und seitdem mache ich das nicht mehr und muss dann viel mehr unterstützen, irgendwie Mentoring im Coaching, diese Menschen irgendwie zu entwickeln, damit das dann da irgendwie stattfindet. Mhm. Jetzt ist der rote Faden weg.
Aber gut, also lass uns dann aber da mit dem nochmal zurückgehen, weil es triggerte bei mir gerade, das klingt ja wie, wenn du die Sachen zurücknimmst, dass es fehlendes Vertrauen in dann deinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gibt, dass das vernünftig gelöst wird oder dass er oder sie in der Lage ist, das vernünftig zu lösen. Also gibt es auch ein Vertrauensproblem bei Product Ownern? Mit der Rest der Organisation, ne, weil du das Thema jetzt gerade so aufgemacht hast.
Ja, ich glaube, das gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Also in Bezug auf die agilen Coaches gab es das jetzt ja schon massiver im Sinne von auch Layoffs, ja, und so. Im Sinne von, die haben nicht irgendwie das geliefert, was wir hier gebraucht hätten. Ne? Deren Wertschöpfung für unsere Organisation ist zu gering. Was machst du dann als Vorgesetzter? Dann sagst du halt, okay, wir lassen halt die gehen, die hier keinen, ne, Wertbeitrag in einem signifikanten Anteil haben. Also ich glaube, der Vertrauensverlust ist da auf verschiedenen Ebenen. Wenn man sich mal anguckt, wie Vertrauen definiert ist, also ich referenziere jetzt hier auf die Vertrauensformel von Trusted Advisor, heißt das Buch, Maester und Green und Galford. Und Vertrauen, die definieren das als, also zum Beispiel, wenn du ein Versicherungs- oder Finanzprodukt mal abgeschlossen hast, ne, und holst jetzt so einen Berater da ins Haus, der kommt zu dir in die Bude. Ja, wen holst du? Ich habe mir damals jemanden geholt, da war eine gewisse Glaubwürdigkeit da. Das war nämlich der Kindergartenfreund von meinem Cousin. So, der kam dann zu mir nach Hause, wollte mir ein Finanzprodukt anbieten. So, jetzt kam der auch pünktlich, also irgendwie 9 Uhr verabredet am Samstag, da stand der auch da. Das heißt, er hat auch noch Zuverlässigkeit gezeigt. Und hat noch ein bisschen durchblicken lassen, was er für ein Mensch ist, eine gewisse Empathie, also eine gewisse Intimität noch gegeben. So. Das sind alles Sachen, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Intimität, die einzahlen auf mein Vertrauen. Und dann gibt es eine Sache, die steht sozusagen unterm Bruchstrich, nämlich wie selbstbezogen ist dieser Mensch eigentlich. Also merke ich, ich bin für den ein laufender Geldschein, der will eigentlich jetzt nur noch mal seine Provision reinziehen. Ja? Der macht dieses Ding eigentlich für sich selbst und nicht für mich. Dann sinkt das beim Vertrauen wieder ganz massiv, weil der irgendwie ego-driven ist. So. Und wenn ich diese Faktoren mal nehme und die appliziere auf ein lieferndes, agiles Team, dann brauchst du erstmal eine Glaubwürdigkeit, dass da vielleicht ein paar Leute drin sind, die schon mal in dieser Firma Erfolge hingekriegt haben. Also die Crew muss irgendwie schon mal die Reputation haben von einer gewissen Glaubwürdigkeit. Oder du halt als BO dann. Ne? Und du brauchst eine Zuverlässigkeit darin zu liefern. Wenn du ständig deine Releases verschiebst, dann sagt natürlich irgendwie Führung dazu, was ist hier los? Ihr habt doch das Ding irgendwie nicht im Griff. Das funktioniert doch alles irgendwie hinten und vorne nicht. Ne? Und außerdem brauchst du eine gewisse Intimität im Sinne von Einblick, wer produziert das? Das heißt, hoffentlich kommen die Menschen in dein Sprint-Review und sehen da drin, warum gehen gewisse Dinge gerade nicht? Oder was ist da eigentlich los? Und es gibt eine Empathie dafür, das ist nicht irgendwas Abstraktes, dieses Team, was liefert oder nicht liefert, sondern das sind Menschen und die haben irgendwie ihre Baustellen, die haben auch mal irgendwie 3 Leute die Grippe gehabt im Sprint und so. Diese ganzen Einblicke, die helfen mir alle, das Vertrauen aufzubauen. Und dann ist halt die Frage, wie selbstbezogen ist dieses Team? Und ich finde, das ist manchmal das Problem bei so agilen Coaching-Teams. Ja, die drehen sich dann 8 Monate lang um ihren eigenen Nabel und sagen so, machen wir jetzt eigentlich intern auch Scrum oder machen wir Kanban oder was ist eigentlich unser Visionsstatement? Wir müssen ja unseren eigenen Dogfood eaten, aber statt dann Org-Change zu machen, hängen die halt mit sich selber irgendwie rum und fragen sich, wer sind wir und wenn ja, wie viele? So, und dann sagt natürlich irgendwann auch Führung, was ist hier mit Agile Transition? Wir haben noch jetzt irgendwie 8 Agile-Coaches hier und die liefern nichts. Also diese Selbstorientiertheit oder halt ne bei einem Product Owner, wie sehr ist das deine eigene Mission, die du hier gerade versuchst durchzustiefeln, weil du das geil findest. Ja? Oder wie weit dient das denn wirklich hier dem Kunden, dem System, dem Unternehmen, ne? Oder im Product Vision Board, ne? Was Geschäftsmodell, Passung, also wie hängt das eigentlich mit dem großen Ganzen zusammen? Ich finde, das sind alles Punkte, die darf man mal reflektieren für sich. Ja? Wie weit erfülle ich die als Product Owner? Wie weit erfüllen wir die aber auch als Team, die eben Vertrauen aufbauen oder auch zerstören können? Das Fiese ist ja eben, ne? Langsam aufgebaut, schnell zerstört. Da muss man auch schon ziemlich konstant liefern in so einem Umfeld, damit das dann als ein gutes Team wahrgenommen wird.
Lass uns mal versuchen, einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Also angenommen, ich habe so eine Person, die Leadership übernehmen will und nicht nur so als Fachexperte auf Story-Team-Ebene unterwegs ist, die Vertrauen in dem Rest der Organisation, in dem System, in dem ich unterwegs bin, irgendwie erzeugen kann und versucht, sich auch selber weiterzuentwickeln und zu reflektieren, um eher in so eine Richtung zu kommen, wie zumindest in meiner Welt, ich glaube in deiner auch, die Verantwortlichkeit Product Owner eigentlich mal gemeint war. Was braucht denn diese Person aus deiner Sicht eigentlich für eine Unterstützung von einem Scrum Master, von einer Scrum Masterin, damit Agilität halt nicht tot ist, sondern wieder lebendig wird oder weiter lebendig bleibt.
Ja. Was wir extrem hilfreich finden, ist diese Idee von Radical Candor. Also wenn du eine tiefe Verbundenheit, also care personally, hast zu diesem Menschen und den dann regelmäßig reinen Wein einschenkst. Also dein Scrum Master muss erstmal zu dir als Product Owner eine gute funktionierende Beziehung aufbauen. Und von mir ist auf welchen Inhalten auch immer, wenn ihr das gleiche Hobby teilt, so what. Aber wenn die da ist, dann darf der dich als Product Owner konfrontieren mit dem, was er wahrnimmt, wo du vielleicht keinen guten Job machst. Und ich mache mal ein Beispiel, was wir, glaube ich, in Deutschland ganz gut kennen. In meiner Welt macht das einen sehr großen Unterschied, ob ich in meinen Gedanken immer wieder ein Problem loswerden will. Also wenn ich irgendwie rumlaufe und sage, ich möchte hier, keine Ahnung, irgendwie die Parkplatzsituation ist doof, hier am Technologiezentrum, ich will dieses Problem loswerden. Ich will nicht, dass mich Leute dauernd zuparken, ja, oder meinen Parkplatz nehmen. Dann macht das nur sehr temporäre und halbwegs brauchbare Ergebnisse mit mir. Das ist eher so was Reaktives. Und in dem Moment, wo ich umschalte auf, was will ich denn eigentlich? Was ist meine Intention? Welches Ergebnis möchte ich denn hier manifestieren? Und das ist genauso für, was weiß ich, ein Sprint-Review so, wie für ein Sprint-Planning, wo ich mein Ziel mitbringe. Also dieses, bevor es stattfindet, klar zu sein, was ist das Beste, was hier entstehen kann, und mich darauf zu fokussieren und nicht in dieser Problemtrance abzuhängen. Ja, das ist ja schon was sehr viel mit der inneren Haltung generell zum Leben zu tun hat. Und das mal zurückgespiegelt zu bekommen, wie sind denn deine Interaktionen, was macht das mit dem Team, wenn du als Product Owner so unterwegs bist, darf ein Scrum Master beobachten und darf der auch in Frage stellen. Und dieses Mandat darfst du ihm als Product Owner sehr gerne geben, wenn der das noch nicht aktiv angefragt hat, dir dann Sparring Partner zu sein. Also in dem Trusted Advisor gibt es am Anfang so ein ganz schönes Zitat von Bill Gates, ich glaube von Charlie Munger oder so. Da geht es darum, dass die beide eigentlich irgendwie einen Sparring Partner hatten, der sehr vertrauensvoll war und der aber ja auch konfrontiert hat mit Bullshit. Und da sind wir ein großer Fan von, einfach call out the Bullshit und zwar in einem vertrauensvollen Rahmen, aber zum Wachstum des anderen. Also nicht, um mein Ego zu erleichtern, weil ne, wenn dein Scrum Master getriggert ist, dann haut er dir auch irgendeinen Kram um die Ohren, der hat gar nichts mit dir zu tun, dann ist das eher ein Problem vom Scrum Master, sondern wirklich mit dem Wachstum von dir als Product Owner im Herzen, wenn der solche Dinge bringt, so, dann heißt das nicht, dass die dir nicht eventuell wehtun als Product Owner, weil du kriegst natürlich einen Spiegel von etwas, was du sonst nicht so sehr siehst, aber wenn du da durchgehst, kannst du daran wachsen und das wäre etwas, was wir als eine Leistung von einem guten Scrum Master definitiv sehen, dass der das tut, dass der den Mut zusammenbringt, dir das, den reinen Wein einzuschenken.
Der Mut ist die eine Sache. Was ich zumindest in meiner Umgebung in den Mandaten beobachte, ist, dass ja eigentlich die Scrum Master dann auch eine ähnliche Vorstellung von der Verantwortlichkeit Product Owner haben müssen, wie wir gerade am Anfang diskutiert haben, ne, bezogen auf den Product Owner. Also ich kann ja unterschiedliche Arten von Feedback, Spiegelungen, andere Perspektiven, wie auch immer, anbieten, um jemanden wachsen zu lassen. Aber es geht ja nur in eine Richtung, die wir beide jetzt gerade als eher positiv ansehen würden, damit Agilität besser funktioniert oder Scrum oder was auch immer, dass die Scrum Master auch aber so ein Verständnis der Product Owner Verantwortlichkeit entwickeln. Und daran fehlt es in meinen Umgebungen ganz häufig, ne? Also, dass sie eine völlig falsche Vorstellung davon haben, wo es mit der Reise des Product Owners überhaupt hingehen soll.
Ich hatte die auch ehrlich gesagt als Scrum Master. Ich glaube, die ersten 6-7 Jahre hatte ich ein völlig falsches Bild von dieser Verantwortlichkeit. Das kam deutlich später. Ich habe, weiß nicht, Product Owner Schulung viel später gemacht und mich überhaupt interessiert erst für Produktentwicklung viel, viel später. Ich musste mich vorher erstmal mit der menschlichen Perspektive auseinandersetzen, aber irgendwann, ich meine, spätestens jetzt mit einer eigenen Firma, ne, kommst du auf solche Sachen wie funktioniert der Markt und solche Dinge, was sind Produkte und so. Aber das kam bei mir auch viel später. Also ich würde sagen, die erste Zeit als Scrum Master konnte ich meinen Product Owner nur sehr begrenzt darin unterstützen, was der eigentlich für eine Verantwortung hat, und habe auch nur sehr begrenzt verstanden, was das war. Das ist vielleicht aber auch so ein kollektiver Marktprozess. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt mittlerweile auch mehr Wissen ist, weil einfach viel mehr Leute irgendwie durch Schulung gegangen sind und so, ne? Und dass das irgendwie mehr verstanden worden ist als zumindest damals. Aber ich bin da schon bei dir. Also als Scrum Master brauche ich auch ein Bild dafür, wie ist sozusagen die nächste Ausbaustufe dieses Menschen, mit dem ich da arbeite. Also, ne, welchen Kulturtraum habe ich vielleicht auch für den, wie der in diesem Team operieren könnte oder sie? Und wenn ich den nicht habe, ja, dann ist das natürlich auch schwierig. Und wir sind jetzt beim Thema Agile is Dead. Warum sind so viele Scrum Master vielleicht auch aus ihren Mandaten rausgeflogen, sind entlassen worden oder werden nicht mehr neu nachbesetzt oder solche Dinge? Der Scrum Master ist ja von der Grundidee ein Performance Coach. Und warum würdest du einen Performance Coach entlassen? Warum machst du das mit einem Trainer, vielleicht bei einer Fußballmannschaft oder sowas? Ja? Ich habe da eine ganz harte Antwort drauf, weil viele vielleicht auch in den Rahmenbedingungen, die sie hatten, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist immer so ein Einzelding, weil System und Einzelmensch prägt, was rauskommt, aber viele es nicht geliefert bekommen haben, wofür dieses Versprechen stand. So, warum auch immer, vielleicht haben wir nicht genug unterstützt als die Weiterbilder, vielleicht haben wir nicht genug Durchhaltevermögen als Community gehabt oder, aber da ist, glaube ich, einfach auch zu wenig Wert manchmal geliefert worden. Ich will auch nicht sagen immer, weil ich habe genug Umfelder gesehen, wo es genug Wert geliefert hat. Und ich hätte noch mal eine ganz andere Perspektive. Vielleicht sprechen wir auch noch kurz über die Entwickler, aber ich hätte noch eine ganz andere Perspektive. Ich habe letztens einen geilen Post gesehen von, wir sprechen aus Goschko, glaube ich. Der schrieb eigentlich, ja, diese ganzen Agile Stat Posts, das wird ihm total auf den Sack gehen, weil vielleicht hat Agilität auch einfach das Versprechen geliefert, was da war, im Sinne von, irgendjemand hat schon vor ein paar Monaten deine Deployment-Pipeline konfiguriert und der Kram kommt jetzt einfach regelmäßig und es gibt in ganz vielen Industrien, in ganz vielen Kontexten von der Softwareentwicklung, gibt es schon Lieferungen, die funktionieren. Das wäre eine andere Haltung, dass das vielleicht irgendwie auch mittlerweile rein diffundiert ist in die Firmen. Das würde ich zumindest in den Firmen, die uns beauftragen, nicht immer so sehen. Also es gibt da noch genug, die es nicht hinkriegen. Aber vielleicht haben wir auch in der Softwarebranche mittlerweile viel, viel mehr iterative Lieferungen, wenn du das flächendeckend dir angucken möchtest. Insofern ist vielleicht auch einfach ein Teil dieses Versprechens auch schon eingelöst worden.
Ja, definitiv. Wobei das eher, da gucken wir gleich drauf, glaube ich, dann Verantwortlichkeit Scrum Master auch in der Arbeit, vor allen Dingen mit den Developern sehr wahrscheinlich ist, um in eine kontinuierliche Lieferung zu kommen. Ja, ich habe als Product Owner auch meinen Anteil, da bin ich völlig dabei, damit sowas überhaupt möglich ist. Aber das ist ja zum Beispiel, also ich versuche nochmal von der anderen Seite. Also was mich halt umtreibt, ist vor allen Dingen auch so der Punkt, dass wir ganz oft jetzt angesprochen werden, und Tim war ja auch tatsächlich so bei dem ersten Treffen hier in Europa, Marty Kagan und Product Model und was auch immer. In meinem Verständnis ist die erste Grundlage dafür, überhaupt auf so ein Modell einzusteigen und sich als Organisation damit zu beschäftigen und wie auch immer, dass ich in der Lage sein muss, kontinuierlich in kurzmöglichsten Zyklen eine neue Version meines Produktes zu liefern. Der Rest, den brauche ich gar nicht zu betrachten, wenn ich das schon nicht als Voraussetzung habe. Und dann sind wir eigentlich wieder beim Thema Agilität. Egal, ob Kagan dann sagt, dass er vieles in dieser ganzen agilen Entwicklung eigentlich auch nicht gut findet, unterstützt. Er greift aber trotzdem oder basiert vieles halt auf diese Punkte, die wir ja auch immer hochhalten. Aber da, glaube ich, sind viele Organisationen schon weit weg. Und mein Gefühl auch bezogen auf Agile is Dead ist, dass es viele Diskussionen auch über andere Gedankenmodelle oder Ideen gibt, wo man bestimmte Dinge schon voraussetzt, weil sie vielleicht im Silicon Valley oder wie auch immer so sind, wobei das ja auch es Leute gibt, die das in Frage stellen, ob das da wirklich dann auch überall so ist. Aber man an den Kernaufgaben oder an den Kernherausforderungen eigentlich gar nicht so wirklich gearbeitet hat und auf einmal wieder auf einen neuen Zug, der von wem auch immer hochgehalten wird, irgendwie aufspringt und sich da dann irgendwie Lösungen erhofft.
Ich komme nochmal von der Werbetexter-Seite her. Ja. Wenn ein Markt irgendwie tot ist oder ein Produkt sozusagen langsam declined, dann musst du einen neuen Wirkmechanismus rausbringen. Also deswegen steht auf den Packungen immer jetzt mit neuer Formel oder so auf dem Shampoo, weil das Shampoo gibt es ja irgendwie seit 15 Jahren. Und damit Leute das immer noch kaufen, musst du ab und zu dieses Ding da drauf. Ne? Und ich bin da bei dir. Also diese ganze Transformation hin zu mehr menschlicher und produktiver Arbeitsumgebung brauchen wir nach wie vor. Die Frage ist halt, was ist das, was man jetzt sozusagen sucht, um diesen Job zu erledigen? Ich würde immer noch sagen, es erledigt nach wie vor diesen Job. Es ist völlig okay. Ich kann das total verstehen als Bedürfnis, dass man jetzt irgendwie ein neues Etikett sucht, weil dann ist es vielleicht wieder einfacher, sich dieser Vision hinzugeben, dass es dann damit funktionieren wird. Und vielleicht ist es das ja auch, wenn der Begriff komplett verbrannt ist. Also ich weiß nicht, wie viel Mandat wir verbrannte Erde wegräumen. Was wir ganz oft hören in der Auftragsklärung ist, aber kommt uns nicht mit Scrum, das hatten wir schon zweimal. So, wenn du dann dahinter guckst, merkst du, ja, das war gar nicht Scrum, die Rahmenbedingungen waren echt nichts und so weiter, ist alles gut. Da ist natürlich die Hoffnung dahinter, du findest jetzt irgendwie so ein Memeplex von Dingen, die da zusammenhängen, die dann irgendwie diese Transformation leisten können. Und ganz ehrlich, wenn wir die finden, ich lerne die gerne, ich mache die auch gerne. Ich habe sie bisher in dem Umfeld nicht gefunden, weil ich glaube, dass empirische Prozesskontrolle, also gucken, ne, Produkt inspizieren, Teamarbeit inspizieren, Sprintziel inspizieren, das sind einfach verdammt normale menschliche Mechanismen, die sind so viel älter als irgendwie ein Scrum-Rahmenwerk. Das hat die Menschheit irgendwie immer schon gemacht und das ist einfach eine sehr gängige Form, das zu tun. Ich wüsste jetzt nicht, welche eben wir noch reflektieren sollten, um erfolgreicher oder schneller zu wissen, ob wir was Falsches bauen, ne? So. Deswegen von mir aus gerne, irgendwo in eine andere Richtung bin ich bereit auch hinzugehen. Ich sehe sie nur im Moment nicht. Also ich glaube, wir haben da noch Aufgaben zu erledigen. Und dieses Meistern von Scrum hat für mich auch sehr wenig mit dem Scrum-Rahmenwerk an sich zu tun. Also da können wir gerne mal 3 Tage in der Scrum Master schon drüber sprechen, aber danach musst du irgendwie verstanden haben, was das Rahmenwerk ist. Danach geht es darum nicht mehr. Danach geht es um das Meistern und das ist eben eine Kulturtransformation. Und da brauchst du fähige Leute, die diese Transformation halt in deiner Firma vorantreiben. Das sind halt nun mal die Scrum Master und die dürfen sich mit sich selber beschäftigen. Und du brauchst Leute, die sagen, agil ist kein Bullshit, das sind vielleicht die Entwickler. Und die werden vielleicht auch anfangs sagen, was soll der Kram? Aber eigentlich koppelt Agilität doch die Entwickler an die Fachabteilung, an die Kunden, an den Markt an. Weil ich meine, der Job von einem, ich rede jetzt von Softwareentwicklung, da komme ich halt her, Softwareentwickler, der Job vom Softwareentwickler ist doch das Domänenmodell zu verstehen und das in Code zu gießen. Ja, oder das in ChatGPT zu prompten, ja, wie auch immer. Aber so, das heißt doch, der muss so nah dran sein an der Domäne wie irgendwie möglich. Und diese ganzen Zwischendinger, die wir aufgebaut haben, das ist halt leider so Industrialisierungsding gewesen, oder? Wie reagierst du als traditionelle Firma, wenn du ein Problem siehst? Mehr Prozess oder neue Rolle oder mehr Hierarchie? All das bringt dich irgendwie weiter weg davon, einen direkten Kontakt zu haben. Von Oldschool Agile denke, da sitzen jetzt Entwickler und die arbeiten mit den Kundennutzern am gleichen Schreibtisch. Und da entsteht doch die Magie. Also dieses ganze dazwischen Industrialisierte, dass das nicht irgendwie gut funktioniert und das trotzdem Firmen gemacht haben, yes. Aber deswegen ist ja auch Descaling so ein Riesenthema von Organisationen und so.
Ja. Aber das bedeutet, weil wir wollten ja auch noch mal genauer auf die Entwickler gucken, auf Developer gucken, dass wenn der Product Owner in eine bestimmte Richtung sich entwickelt, mit Unterstützung des Scrum Masters, mehr Leadership hat, mehr Entscheidungen trifft, um welches Problem wollen wir uns denn jetzt eigentlich kümmern, weil das das Wichtigste, Wertvollste, keine Ahnung, aus Business- oder aus Nutzerbedürfnissicht irgendwie ist, dann bedeutet das, du hast es gerade angedeutet, dass aber die Entwickler sich dann auch mit auch entwickeln müssen in eine bestimmte Richtung, damit das ganze Spiel funktioniert. Und auch das könnte ein Grund sein, warum jetzt gesagt wird, Agile ist dead und das funktioniert halt alles gar nicht, weil man nicht synchronisiert sich gemeinsam in eine bestimmte Richtung entwickelt. Richtig?
Absolut. Ich meine, wenn man mal aufs Knevel-Modell drauf guckt, Produktentwicklung, gedanklich komplexe Domäne. Viele Menschen kommen vielleicht aus einer Sozialisierung dieser komplizierten Domäne mit dieser Denkweise, dass man nur es weiter analysieren muss und da den richtigen Case findet. Und insofern ist das für viele Organisationen auch dieser Shift zu Scrum vielleicht weg von einer Prozessexzellenz hin zu einer kommunikativen Exzellenz, die es braucht, damit du einfach die Intelligenz der ganzen Menschen in diesem Team irgendwie heben kannst. Und das heißt natürlich auch, dass der einzelne Entwickler viel stärker seine Theorien verproben muss, sein Domänenmodell mit anderen Entwicklern in diesem Team und mit Testern und mit UX und was alles dazugehört. Und das heißt aber auch, und das kenne ich von mir selber, diese Transformation, ich habe ja auch lange programmiert, Ich habe da Jahre für gebraucht, um es nicht scheiße zu finden, wenn ich meine Idee teile mit jemand anderem, dass der die dann kritisiert und auch noch verändert und darauf aufbauen will. Ich habe das immer als eine Aberkennung meiner genialen Leistung irgendwie empfunden. Also ich habe das immer Ideenschlachten genannt. Und letztes Jahr war das so, weil ich das immer noch ein bisschen hier üben wollte, habe ich meinen Kollegen gesagt, ich sage euch jetzt ganz explizit, wenn ich irgendwas wieder am Wochenende gebastelt habe hier für uns, irgendein Lied, also so eine, was weiß ich, ein PDF, schlag mich tot, dann sage ich euch ganz bestimmt, ich teile das jetzt mit euch, weil ich möchte gerne eure Anerkennung dafür, dass ich das am Wochenende noch gemacht habe. Oder ich teile das jetzt mit euch, weil ich will, dass ihr das zerpflückt, zerlegt und wir was Besseres daraus aufbauen. Das war wirklich ein ganz, ganz aktiver Prozess, rauszukommen aus diesem, ich bin alleine unterwegs. Und ich weiß nicht, wie das so dem durchschnittlichen ITler geht. Ich kann da nur von mir sprechen. Aber ich habe am Anfang meines Lebens die Büchse, also den Rechner, ganz bewusst auch gewählt, weil ich eigentlich gar nicht so viel Bock hatte auf Mensch. Also so dieses Ganze, ne, was damit einherkommt. Und das ist dann erst über die Jahre hat sich das verändert. Und ich glaube, der Anspruch an einen Entwickler in einem agilen Team ist einfach hoch und auch von einer transformatorischen Natur, weil du musst dann dieses Teamplay wirklich lernen. Das ist halt ein individuelles Skill. Und wenn du eher introvertierter Collaborator bist, dann musst du vielleicht auch irgendwie mehr aus dir raus. Und da sind ganz viele Prozesse, die dein Scrum Master sehen muss und begleiten muss und dich darin stärken muss und unterstützen muss. Ich habe zum Beispiel gerade ein Team, da ist eine sehr introvertierte Dame und die moderiert da immer wieder das Daily, also so ein Entwickler in dem Team. Und das macht die ganz toll und die bereitet sich da ein bisschen drauf vor und das tut einfach gut, mal einen Zuspruch zu hören, das zu bestärken und ja, das braucht es eben auch. Also es ist nicht so ein ganz einfacher Weg, als Einzelmensch dahin zu kommen, ein guter Collaborator zu werden und das fällt einfach nicht vom Himmel.
Gibt es denn irgendwas, was du denkst, was ein Product Owner, eine Product Ownerin tun könnte, um auch diese Entwicklung bei den Developern zu unterstützen?
Also ich glaube, jeder Mensch in dem Team trägt mal grundsätzlich dazu bei, ob du eher psychologisch sichere oder unsichere Umgebung darin hast. Ne? Man kann das ja nicht so direkt wie ein Hebel irgendwie umschalten, jetzt sicher oder unsicher, aber du kannst es ja irgendwie zumindest messen. Mit Amy Edmondson hat da ja einen Fragebogen zu, wie sicher ist meine Teamkultur hier. Aber man kann da natürlich rein investieren und für sich selber mehr reflektieren, wie erschaffe ich Unsicherheit, wie erschaffe ich Sicherheit, was kommuniziere ich wie, was sind vielleicht meine eigenen Ängste, die ich ins Team abkippe und so weiter. Also all diese Dinge, die da wieder in Richtung, was bin ich selbst innerlich fähig zu tun und wie kann ich dazu beitragen und welches Mindset habe ich vielleicht auch über Menschen, ne? Also so Theorie X versus Theorie Y, das ist ja kein Schwarz und kein Weiß, eher so ein Spektrum als eine Idee, aber ne, sind Menschen eigentlich faule Schweine, die ich jetzt ordentlich pushen muss, damit die hier irgendwie Gas geben oder sind Menschen von Haus aus intrinsisch motiviert, wenn das Umfeld stimmt und je nachdem, welche Haltung ich da als PO habe, macht das natürlich auch ganz, ganz viel. Wie gehe ich mit Fehlern um, wenn einer im Team einen macht? Ne? Bash ich den vor versammelter Mannschaft? Ne? Oder gucken wir, wie kann ich das systemisch optimieren? Also da gibt es ja ganz viele Dinge, die darauf einzahlen, dass jemand aufblüht, sich einbringt. In der Coach-Ausbildung sprechen wir noch mehr über so Toxine. Da haben wir auch gerade die letzte Podcast-Folge zugemacht. Also was sind so Toxine, die in dem Team drin sind? Lebe ich die vielleicht selber auch vor? Ja, das sind so, genau, also ganz viel, was ich auch als PO modellieren kann, weil als Product Owner bin ich ja immer wieder sichtbar in den Scrum-Ereignissen und das heißt, Menschen modellieren mich, Menschen nehmen meine Führung wahr, nehmen Intentionen wahr, spüren das zwischen den Zeilen. Das macht ganz viel mit dem Umfeld und da kann ich mein Team sehr, sehr gut unterstützen, indem ich selber die Veränderung bin, die ich bei den anderen zu erreichen suche.
Und da brauche ich definitiv auch eine Person, die mich spiegelt, du hast gesagt, ne, die auch sagt, wenn irgendwas Bullshit war. Jetzt erleben wir, dass dann Scrum Master und mehr vielleicht ihr Mandat verlieren oder auf einmal 5, 6, 7, 8 Teams zu betreuen haben oder bei denen arbeiten und damit natürlich so eine Rolle oder so eine Erwartungshaltung gar nicht erfüllen kann. Also stirbt Agilität, weil wir keine Scrum Master mehr haben?
Klar, wenn da kein Wirkagent mehr da ist, ist es natürlich schwierig, diese Art von Transformation reinzubringen. Ja, du könntest irgendwie sagen, vielleicht reicht dann so ein Catalyst-Leader, der macht dann irgendwie beide Sachen oder so. Haben wir auch manchmal im Training, ne? Ein PO, der sagt, hey, mein Scrum Master macht vielleicht seinen Job gar nicht so gut, kann ich das nicht irgendwie auch mit? Ja, du kannst natürlich auch Kultur mit beeinflussen. Aber generell sind ja diese Verantwortlichkeiten gedacht als ein Spannungsfeld in verschiedene Richtungen. Und das heißt auch, ne, ein PO hat, finde ich, auch ein healthy pressure im Sinne von, wenn dem die Vision wichtig ist, ganz ehrlich, hier die Startup-Unternehmen um mich rum, die geben da Vollgas, weil die Bock drauf haben und daran glauben und das macht ganz viel mit diesen Menschen und also wenn du den jetzt gar nicht mehr hast in einem System, ist halt die Frage, wer bringt dann diese Kulturtransformation zustande? Vielleicht findest du einen Manager, der sehr menschenorientiert und systemisch unterwegs ist, dann kannst du vielleicht den dafür einspannen und das sind ja auch im Scrum-Rahmenwerk keine zu besetzen Rollen, sondern Verantwortlichkeiten, die man übernehmen muss, dann ist halt eher die Frage, wer sonst hat diesen Kulturtraum und wer sonst kann den treiben, unabhängig davon, ob das jetzt mal draufsteht oder nicht. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, wenn du den nicht hast, dann wird deine Kultur ja nur auf der Seitenlinie mit beeinflusst werden, weil als Product Owner hast du einfach einen anderen Job. Das ist so schwierig, in einem komplexen Marktumfeld schon die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Marktsignale zu hören. Das ist ja auch ein Job, der dich einfach auch belastet und mit dir was macht. Also es ist challenging. Und vielleicht glauben Menschen dann irgendwann mal an einen anderen Lösungsmechanismus, wenn es dann nicht mehr Scrum sein soll. Und da gibt es dann den X-Master oder was weiß ich was. Und dann geht das wieder. Aber ich weiß auch gar nicht, wie stark das schon verbreitet ist. Also, dass man jetzt wirklich dieses Vertrauen so massiv. Ich habe von einigen auf LinkedIn gesehen, dass jetzt gerade irgendwie beworben wird und solche Dinge. Ich habe dabei keine belastenden Zahlen. Also vielleicht ist das auch nur wieder dieses, ne, negative Nachrichten verbreiten sich irgendwie stärker als positive und man denkt jetzt so, oh mein Gott, was ist da irgendwie los? Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen länger im Auge behalten. Und an die Scrum Master, du musst halt deinen Wert darstellen und liefern. Es ist halt, und ich mache das jetzt 18 Jahre, habe ich ja schon gesagt, ich finde das auch schwer, das zu liefern. Ich finde das auch täglich noch schwer. Ganz ehrlich, ich habe auch Durchhänger und ich bin super froh, dass Jasmin mir hier regelmäßig den Spiegel vorhält, wo ich irgendwie nicht in Verantwortung agiere und wo ich gerade keinen guten Job mache, damit ich da wieder rauskrabbeln kann aus dem Loch und sagen kann, fuck, ich versuch's nochmal. Ja. Oh, die Folge braucht einen Explizitstern, sorry.
Wir schließen die Folgen. Ich könnte noch weiter mit dir reden, eine halbe Stunde. Ist auch extrem spannend, auch vielleicht zu gucken nochmal expliziter, was denn dann so kommen könnte, auch wenn das natürlich Blick in die Glaskugel ist. Aber wir schließen so Folgen eigentlich immer damit ab, mit relativ konkreten Tipps und Tricks, die mit unserem Thema zu tun hat für Product Owner, Product Ownerin. Gäbe es noch irgendwas, was du noch mitgeben wollen würdest?
Also ich finde, die Versprechen sind nach wie vor erfüllbar, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen herstellt und das wie ein Handwerk betrachtet, dass man einfach lernen muss. Das ist, glaube ich, nicht so, geh 3 Tage in eine Schulung, danach kannst du das. Das ist auch in keinem anderen Beruf so. Ja, so wirst du als Product Manager nicht gut, so wirst du als Scrum Master nicht gut, so wirst du als Entwickler nicht gut, sondern es ist einfach eine Lernstrecke. Und es ist vielleicht auch eine persönliche Frage, bin ich bereit, die zu gehen? Ich hatte da auf LinkedIn gerade auch nochmal Nachfrage, hey, ich bin irgendwie neu in diesem ganzen Umfeld und lohnt sich das überhaupt noch da reinzugehen, weil das ja halt gerade so ist, wie es ist. Und dann habe ich irgendwie folgenden Move gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt, wenn ich das als Karriere sozusagen gelernt habe, was kann ich denn sonst damit tun? Und das Ding spuckt ja herrliche Ideen aus, also abstrahiert irgendwie auf einer Softskill-Ebene, was du dann alles kannst. Ich würde sagen, da sind so viele Leadership-Qualitäten irgendwie an Bord, dass du dann einfach auch eine Führungsverantwortung in einem anderen Kontext irgendwie übernehmen kannst, der für dich Spaß macht. Also ich sehe das gar nicht als, es ist das Gegenteil einer Sackgasse. Es ist irgendwie rückwärts fahren und dann so DeLorean-Style abheben dabei. Also es ist irgendwie, du lernst da so viele Dinge und das finde ich auch nach wie vor das Spannende daran. Ich finde, du kannst in diesem Kontext, wenn du dich regelmäßig reflektierst, so wie sich dein Team regelmäßig reflektiert, einfach so viele Sachen irgendwie hebeln. Ich finde es immer noch spannend und das hilft den Menschen irgendwie weiter im Umfeld. Warum sollte man das lassen? Ist mir eigentlich egal, wie man das nennt. Hauptsache, man hilft den Menschen dabei weiterzukommen, ihre Produkte auf die Straße zu bekommen und die Träume und Visionen der Dinge, die wichtig sind, irgendwie ins Leben zu rufen. Das steht dahinter und Scrum ist dann nur ein Mechanismus dafür, um diese Ideen zu lernen und die kannst du eigentlich brauchen überall, wo Menschen was kreieren.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Völlig d'accord. Deswegen machen wir auch den Podcast hier jede Woche, ne, weil wir daran glauben, dass es auch insgesamt hilft. Und mein Tipp wäre auch, weil du das eben mit den Rahmenbedingungen meintest, in den richtigen Rahmenbedingungen, ihr dürft auch gerne als POs Veränderung von Rahmenbedingungen einfordern, damit ihr erfolgreicher sein könnt. Ne? Also manchmal erlebe ich auch die POs dazu defensiv und ich hoffe, dass wir ja noch weiter diese spannende Reise irgendwie gehen werden und vielleicht hören und sehen wir uns auch in dem Podcast nochmal, Kai. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Absolut. Total kurzweilig und schön, mit dir den Austausch zu haben. Ich hatte jetzt schon Bock, in Köln irgendwie noch ein Früh zu trinken.
Ich würde dann das Bier wählen oder die Biersorte, aber ja, also Kölsch auf jeden Fall, aber vielleicht nehmen wir auch ein anderes. Wir werden uns sicherlich treffen demnächst, ich freue mich schon.
Ich bin ja als Aachener mit Kinderbier sozialisiert, ne? Das ist ja mein kleines Kölsch in Aachen. So, in dem Sinne, danke für die schöne Zeit hier.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema, schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet, vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.